Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Wie gehe ich in komplexen Domänen mit Organisationsentwicklung oder mit Change um oder auch persönlich? Das ist kein Hexenwerk. Das ist kein Voodoo-Zauber. Man muss nicht einmal was Großartiges lernen. Es geht eher darum, etwas wiederzuentdecken, das wir eigentlich verschüttet haben in Organisationen. In privaten Umfeldern gehen wir mit Komplexität jeden Tag um. Das ist eigentlich unser natürlicher Zustand. Ja, jeder, der Kinder hat, ja, weiß, dass das Leben nicht berechenbar ist. Jeder, der größere oder kleinere Familie hat. Wenn man sie nicht gerade auf die Alm irgendwo zurückzieht für 10 Jahre, ja, und selbst da ist das Wetter komplex und unberechenbar, weiß, dass er in einer komplexen Welt lebt und spürt das ja auch und geht damit um. In Organisationen ist es uns abgewöhnt worden, ja, weil dort vieles auf Effizienz getrimmt worden ist. Und sag mir bitte jetzt, was ich nach A tun muss, was ist B, was ist C, da wollen wir Klarheit. Ja. Die einzige Klarheit, die es gibt, ist, dass es nicht klar ist, wie es weitergeht. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir hilflos sind. Das heißt, wieder ausprobieren, lernen, dranbleiben, kleine Iterationen machen, keine großen Wetten. Ja. Das ist etwas, was wir im Privaten durchaus können.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City, der schönsten deutschen Hansestadt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Hier geht's also um Menschen, die nicht nur lieben, was sie tun, die nicht nur neugierig und mutig ans Werk gehen, sondern die eben auch die neue Arbeitswelt mitgestalten. Und heute geht es um ein spannendes Buch, Komplexität als Stärke. Also schon ein Titel, der positiv irritiert. Dr. Thomas Pisar hat es geschrieben, er ist heute bei mir zu Gast. Er sagt, wir sollten eigentlich nicht nur darüber reden, wie wir in der aktuellen Krise irgendwie einen Weg finden, wie wir da irgendwie durchkommen. Es sollte nicht nur um Resilienz gehen, sagt er, sondern es geht eigentlich darum, wie antifragile Organisationen mit Disruptionen besser werden. Also, wie können wir mit unseren Unternehmen stärker werden? Wie können wir sie als Chance nutzen, diese Krisen und diese Unsicherheit, in der wir uns befinden? Und darüber hat er also wirklich ein interessantes Buch geschrieben. Er ist Physiker, hat also nochmal einen ganz anderen Denkansatz. Er ist einer der Top-Management-Consultants in Österreich, außerdem Keynote-Speaker, und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Schaut euch bitte dieses Buch an, Komplexität als Stärke. Ich tue es euch in die Shownotes. Außerdem meine Bitte, bevor wir reinspringen in den Podcast, abonniert diese Show. Ich gebe jede Woche Gas. Mindestens Freitag gibt es eine neue Folge, oft auch noch dienstags. Das Ganze für euch natürlich kostenlos, aber ihr könnt es unterstützen, meine Arbeit supporten, indem ihr diesen Podcast abonniert. Einfach in eurer Podcast-App auf Abonnieren klicken und schon seid ihr versorgt und bekommt jede Woche neuen Stoff auf die Ohren. Wenn ihr interessiert seid, mal in diesen Podcast zu kommen oder sagt, ihr wollt als Unternehmen hier als Werbepartner oder Sponsor dabei sein, dann schreibt mir doch gerne eine Mail, geht auf meine Website gabrielrath.com. Vielen Dank dafür und jetzt geht's los mit dem Podcast mit Thomas Pisar. Viel Spaß. Und damit moin und willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Thomas heute am Start ist. Schöne Grüße aus Rostock City, Norddeutschland.
Lieber Gabriel, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schöne Grüße aus Stockerau in der Nähe von Wien.
Das freut mich. Schön, dass du da bist. Endlich mal wieder Österreich. Wir sind jetzt hier bei 16.02 Uhr gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme. Hast du schon einen produktiven Tag gehabt heute?
Ja, ich war tatsächlich mit meiner kleinen Tochter in der Therme Wien den ganzen Tag.
Ach, schön.
Rutschen, springen, rutschen, springen, rutschen, springen.
Ja. Dann bist du jetzt richtig erholt für den Podcast, ja?
Ja, war so. Definitiv.
Ja, ich erinnere mich da an einen Familienaufenthalt oder Miniurlaub im Tropical Island südlich von Berlin. Da waren wir mal. Das ist ja diese künstliche Tropenlandschaft. Mhm. Und wenn man da den ganzen Tag so rumtollt und rutscht, dann ist man eigentlich ziemlich platt am Ende des Tages. Aber wir haben ja ein spannendes Thema und daher glaube ich, dass du ready bist und nicht platt bist.
Nein, Ja.
Und wir haben ja auch wirklich was vor. Und zwar wollen wir über dein neues Buch sprechen. Komplexität als Stärke, wie antifragile Organisationen mit Disruptionen besser werden. Das finde ich wirklich spannend, denn in dieser Zeit der großen Unsicherheit sind ja viele eher dabei zu sagen, das schwächt uns hier alles, wir wissen nicht mehr, welche Rezepte funktionieren, deswegen freue ich mich, da heute mit dir einzutauchen. Vorher wollen wir dich erstmal kennenlernen, lieber Thomas. Wie würdest denn du meiner 12-jährigen Tochter Mathilde erklären, was du so tust?
Okay, was mache ich so? Ich stehe auf der Bühne, erhalte spannende, lustige, unterhaltsame und informative Reden über halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde. Also ich bin Keynote-Speaker, ich bin aber auch Business-Consultant, Executive Advisor, das heißt, ich helfe Leuten dabei, aus dem Chaos ihrer Organisation zu finden, insbesondere in Veränderungsprozessen, wenn sich Organisationen verändern sollten. Ich habe Bücher geschrieben, das klingt nach vielen, es sind nur zwei, aber damit ist es schon mal eine Mehrzahl und nicht mehr Singular. Was kann ich nur über mich sagen? Ich mache Seminare und helfe Leuten dabei, ihre Skills zu entwickeln. Ja.
Und bist Physiker auch noch, ne?
Und ich habe Physik studiert. Ja. Das ist ungefähr so spannend wie ein 1000-jähriger Waldspaziergang für viele Leute und die Kombination des Todes. Schwer zu verstehen, aber unendlich langweilig. Aber es gibt so besondere Exemplare, die wollen das. Die studieren gern Physik und hab das gemacht.
Also bei Physik, das war ja der Horror in meiner Schule, also zumindest für mich, weil das war nur theoretisch, es waren nur Bücher, also nicht, dass man jetzt mal irgendwo hingegangen wäre, irgendwas erlebt hätte. Ich finde, Lernen hat ja bestenfalls mit Erlebnissen auch zu tun. Das war für uns leider sehr, sehr trocken und war auch gefühlt nur Mathematik. Das hast du im Studium ja bestimmt auch erlebt, ja?
Naja, insbesondere, weil mein Schwerpunkt noch dazu theoretische Physik war. Also es war bei mir wirklich nur Mathematik, ja, und ein bisschen beyond Mittelschulmathematik, möchte ich einmal behaupten. Ja, du hast rechts einen Bleistift und links hast einen Radierblei, aber du musst deswegen, der Vorteil ist, du musst nicht auf irgendwelche Zugänge zu irgendwelchen Experimenten warten. Ja, du bist nur eigentlich auf dich selbst gestellt.
Ja. Ja, erzähl doch mal, wo kommst denn du her und wo und wie bist du aufgewachsen?
Wie bin ich aufgewachsen? Aufgewachsen bin ich ungefähr 200 Meter von da, wo ich heute wohne, also im Elternhaus in Stockerau. Ist eine kleine Ortschaft, ich sag so 18.000 Einwohner in der Größenordnung, in der Nähe von Wien, halbe Stunde von Wien entfernt. War da in der Schule, hab mein Leben verbracht, die ersten, ich sag einmal, 10 Jahre von 6 bis 16 am Tennisplatz. Danach bin ich gewechselt, habe den Tennisschläger an die Wand gehängt und nie wieder angegriffen und habe nahtlos zu Baseball gewechselt. Anderer Schläger, kleiner, nicht, aber ja, der Ball kommt, ist auch dafür ein bisschen anders. Hab 10 Jahre Baseball gespielt, sowas in der Größenordnung, bis ich dann jetzt irgendwann einmal ins Berufsleben eingetreten bin. Hab eben anfänglich, ich hab Matura gemacht in Stockerau, in der Mittelschule, also im Gymnasium. Hab dann 2 Jahre lang ein College besucht. Das war noch zu einer Zeit, das muss man sich vorstellen, da hat's noch keine Fachhochschulen gegeben. Da hat man Colleges besucht. Das war so, da hat man in 2 Jahren das nachgeholt, was die anderen in 5 Jahren gelernt haben. Das war EDV hat das noch geheißen, EDV und Organisation. Und hab dann erst Physik studiert eigentlich, ja. Also hab Physik studiert, hab mit der durchgekämpft.
Weil du was damit machen wolltest?
Mir hat's einfach brennend interessiert. Mir haben 2 Leute wirklich sehr, sehr beeindruckt und geprägt in meiner Jugend, so mit 15, 16. Das eine war der Werner Heisenberg mit seinem Buch Der Teil und das Ganze, ja.
Der kommt ja auch in dem Hollywood-Film Oppenheimer vor, oder?
Der Heisenberg weiß ich gar nicht. Der Heisenberg war derjenige, der das deutsche Atombombenprogramm geführt hat. Also lerne nie deine Helden kennen. Er wird sehr.
Aber irgendwie ist davon die Rede, glaube ich.
Ja. Er war derjenige, der das deutsche Atombombenprogramm mit deutlich weniger Mitteln als die Amerikaner geführt hat. Er war natürlich und er nach dem Krieg, und das muss man jetzt, kann man so oder so sehen, erklärt, er ist in Deutschland geblieben, um zu verhindern, dass die Nazis die Atombombe bekommen. Lerne nie deine Helden kennen. Ich habe eine Biografie über ihn gelesen, die ihn ein bisschen entzaubert hat. Und ja, das kann man so oder so auslegen. Wahrscheinlich gibt es nie nur einen Grund und nie nur einen Blickwinkel.
Und das war dann auch die Inspiration für diese Breaking Bad, diesen Charakter, oder? Also Heisenberg war dann ja auch nochmal.
Ja.
Wir erinnern uns. Ich glaube, die Jüngeren verbinden dann eher den Breaking Bad Charakter damit.
Stimmt, ja. Aber der war ja eigentlich Chemiker, ne?
Ja,
Breaking Bad, ja. Finde ich spannend, dass er sich einen Physikernamen ausgewählt hat, ja.
Ja, stimmt. Ja. Und wer war der Zweite?
Carl Sagan, langjähriger Chef der NASA, und der hatte eine BBC-Serie, die hat geheißen Unser Kosmos. Mhm. Und die war faszinierend, ja, für mich. Da hat es auch ein Buch dazu gegeben, das habe ich verschlungen, mehrfach. Und das waren zwei so inspirierende Größen, die mich immer mit irgendwie zur Physik gebracht haben. Und dort bin ich dann eben auch zurückgekehrt und habe in Physik dann studiert, ja. Und habe so schnell wie möglich geschaut, dass ich in die theoretische Physik komme. Also es war für mich wirklich ein Gräuel. Also alles, was mit Experimenten und praktischem Zeug zu tun hat.
Das wolltest du gerade nicht.
Nein, überhaupt nicht. Es war schrecklich, ja. Ich war auf dem Theorieinstitut und das Theorieinstitut hat treffenderweise damals schon eine Homepage gehabt und das war ein Wahlplakat vom Konrad Adenauer. Ja. Mhm. Dort ist gestanden, keine Experimente.
Mhm.
Und das war auch so. Ne?
Ja.
Ja.
Und dann? Wie ging es dann weiter?
Naja, irgendwann kommst du in die Notwendigkeit, tatsächlich Geld zu verdienen. Mit einem Stipendium fürs Doktorat kommst du natürlich auch nicht sehr weit und du wirst nicht den Anschluss bei deinen Freunden verlieren, die dann vielleicht irgendwann mal sagen, ja, wir fliegen jetzt auf Urlaub nach, wo auch immer hin, und du sagst, ich kann mit dem Fahrrad am Neusiedlersee fahren. Mehr geht sich leider finanziell nicht aus. Also entweder hast du sehr reiche Eltern, oder keine Ansprüche ans Leben, und habe gesagt, okay, dann muss ich irgendwann natürlich in die Erwerbstätigkeit eintreten nach dem Doktorat. Für mich war das Doktorat eher so das emotionale Abrüsten aus der Physik raus. Die 2 Jahre habe ich mir noch gegönnt sozusagen, die waren auch schon bezahlt, das heißt, die waren finanziert über Stipendium, aber es war klar, ich brauche die Zeit irgendwie, das loszulassen. Ja. Und dann, was machst, wenn du Physik studiert hast, nicht, dann landest du natürlich irgendwo in der Unternehmensberatung. Also zumindest ist Unternehmensberatung draufgestanden. De facto war es natürlich IT-Dienstleistung, in dem Fall im Data Warehouse-Umfeld. Business Intelligence hat es damals noch nicht geheißen, Analytics sowieso nicht und KI war überhaupt nicht in Sicht, ja. Und habe dort meine ersten 5 Jahre meine Sporen verdient beim Kunden. Erster Tag im Beraterbüro, 2. Tag beim Kunden. Der Kunde war die Telekom. Nach einem kurzen Ausritt zu einem anderen Beratungsunternehmen, das es heute nicht mehr gibt, die Siemens Business Services, die ist dann von der Atos gekauft worden, bin ich wieder zurück zur Telekom, allerdings intern. Und das war dann halt eine klassische Management-Karriere, ne? Projektleiter, dann eben im BI-Umfeld, Projektleiter, Teamleiter, Gruppenleiter, Abteilungsleiter, dann wurde das BI-Umfeld, die ganze BI-Abteilung zerschlagen im Zuge einer IT-Reorganisation.
Was hat dir geholfen, Karriere zu machen im Konzern?
Ja. Was mir geholfen hat, Karriere zu machen im Konzern, ich habe immer viel gelesen und dann halt über Managementbücher. Ich habe sicherlich eine sehr lange Managementbücherliste, die sich in unterschiedliche Kategorien teilt, in nützlich und weniger nützlich. Und ich habe immer auch probiert, diese Erkenntnisse irgendwo in der Praxis anzuwenden. Ja, ich war immer neugierig, was mir geholfen hat, ist, glaube ich, hinterher jetzt erklärt, damals drinnen steckend nimmt man das ja selten wahr, dass ich eigentlich recht wenig Ahnung gehabt habe von der Sache IT selber.
Mhm. Ja?
Und mich somit mehr auf die organisationalen Aspekte fokussieren habe müssen, wie werden die Leute in einem Projekt erfolgreich? Das hat mich ja immer mehr interessiert. Wie werden Leute in einer Organisation erfolgreich? Was braucht es an Bedingungen, damit Erfolg für Leute notwendig ist? Weil mir war klar, okay, jetzt hast du ein Projekt, da sind 6 Leute drinnen, ich werde es nicht machen. Ja?
Also Organisationsentwicklung eigentlich, ne?
Eigentlich Organisationsentwicklung, ja. Ich bin recht früh, 2006 sowas, war mein erster Berührungspunkt mit Agile. Kann mich nur erinnern, dass ein externer Kollege zu mir gekommen, ich war damals frisch intern in der A1, der hat gesagt, da gibt's was Neues, schau dir das einmal an. Ja? Das war im Scrum in dem Fall, ja, und das habe ich dann, was macht man nicht, man liest ein Buch. Das ist Low Energy, Buch kostet 25, 30 Euro und du hast einmal irgendwie, hat sich das gut angefühlt, ja. Und dann nimmt man ein paar Dinge raus und probiert es im eigenen Kontext anzuwenden. Und man schaut einmal, wie reagieren die Leute drauf. Man erklärt es den Leuten, man hat selber überhaupt keine Ahnung davon, ja, aber man geht einmal rein. Und durch das Ausprobieren erzeugst du natürlich Erfahrungen und Erkenntnisse. Oft einmal Erfahrungen und Erkenntnisse, die dir erst Jahre später klar sind, warum etwas gar nicht funktioniert hat. Ja? Oder warum Sachen gut funktioniert haben. Aber eher Ersteres, warum etwas gar nicht funktioniert hat.
Und also ich kann mich auch noch gut erinnern, ich habe Scrum 2013 kennengelernt. Da war ich bei einem kleinen IT-Tech-Startup, Softwareentwicklung. Ich war so Projektmanagement, Marketing, Partner an Land ziehen, was man so alles macht. Und da haben wir das kennengelernt und haben dann auch angefangen, damit zu arbeiten. Da waren auch alle dafür, weil wir wollten ja alle, wir hatten ein gemeinsames Ziel, wir wollen erfolgreich werden. Aber wenn das in großen Zusammenhängen ist, da ist es dann schon so ein Change-Thema, ja. Da hast du dann schon so die frühen Leute, die neugierig sind, dann hast du die Skeptiker und so diese klassischen Gruppen. Wie hast du das denn im Konzern erlebt? Oder wie ist es vielleicht auch gelungen, Appetit zu machen?
Mehrfach eigentlich, ja. Das erste Mal noch in der in meiner Rolle, da war ich Gruppenleiter in der Abteilung Business Intelligence und mein Abteilungsleiter ein bisschen länger bearbeitet, dass dieses Agile-Zeug, das müssen wir in die Organisation bringen. Ja, wir sollten uns agil aufstellen. Was mir gar nicht so bewusst war, dass es ja ein Unterschied ist, ein Projekt agil zu machen oder eine Organisation auf ein agiles Liefermodell umzustellen. Das sind so, ist ja kein kleiner Unterschied, ja. Und das haben wir dann auch gemacht, ja.
Es war auch so ein Hype damals, ja. Oder? Agile. Es gab dann Konferenzen und Medien haben drüber geschrieben und so wie New Work später auch so einen Hype bekommen hat, wo dann irgendwie Agile ja noch so ein bisschen mit drin war oder auch nicht.
Ja.
Je nach Auslegung.
Ja.
Ja. Aber was hat dich daran gereizt? Also was hast du dir davon versprochen?
Was ich mir versprochen habe, ich habe die ersten Jahre, bevor ich Agile kennengelernt habe, war das immer so, wie magst du in dem BI-Umfeld wirklich vernünftig Projekte, wenn du merkst, dass die Leute eigentlich von Anfang an nicht sagen können, was sie brauchen, nicht weil sie es nicht wollen oder weil sie zu faul darüber sind nachzudenken, sondern weil sie ja erst beim Sehen, wenn sie einen Report vor sich haben, ach, das hätte ich mir anders vorgestellt, das könnte man das auch noch reintun, das gehört eigentlich raus. Ja? Also dieses iterative Vorgehen, und da haben wir viel überlegt, ja. Und für mich war dieses iterative Vorgehen eben dieses, wie kann ich denn der Komplexität eigentlich, also alles jetzt hinterher erklärt, ja, Herr werden und vernünftig damit umgehen und ihr Tribut zollen. Wie ich damals bei der Siemens Business Services war, ja, haben mir die, da war ich Projektmanager, haben mir die, ich weiß nicht, Backen von Dokumenten auf den Tisch geknallt, ja? Irgendwelche Handbücher für, wie planst du ein Projekt, wie planst du die Konzeption, wie planst du das. Das war so, ja. Also ohne dass nur irgendwas da ist, waren nur die Kapitelüberschriften, ja. Gefühlt, ja. Und wenn du mal einen Text reinschreibst, also wie kann man da, ja. Ja. Geht nicht, ja. Du arbeitest dich ja nur mehr zum Dokumentenkrüppel, ja. Und da war Scrum und die Agile-Bewegung natürlich, das ist offene Tür eingelaufen. Ja.
Ja.
Das war aber nur die erste Agilisierung, entschuldige.
Ja, okay.
Ja.
Weil das ist ja nachher auch so ein bisschen dein Thema, ne? Wie Organisationen sich verändern und wie sie vielleicht sogar durch die Veränderungen besser werden, auch wenn es erstmal gar nicht danach aussieht. Aber Organisationen tun sich ja schwer mit Veränderungen, ne? Gerade wenn es Also wenn eingespielte Routinen hinterfragt werden, das ist immer schwierig.
Ja, Organisationen tun sie, wie Menschen ja natürlich auch, obwohl wir sehr veränderungsfähig sind, ja, aber der erste Impuls ist natürlich immer im Zustand des Status quo zu verharren, weil das ist der Zustand, der am wenigsten Energie braucht, ja, warum sollte ich mich ändern, ja, das kostet ja alles nur Kraft, Einsatz, Energie, sonst was, ja, das Gleiche ja. gilt natürlich für Organisationen. Faktum ist aber, dass Organisationen nur dann überlebensfähig sind, wenn sie in einem dynamischen, das ist wichtig, dynamischen Gleichgewicht mit ihrem Umfeld sind. Und wenn sie das Umfeld ändert, und ich glaube, wir kennen alle die Taktrate, mit der sich unser Umfeld derzeit ändert, nur wenn dieses dynamische Gleichgewicht da ist, sind Organisationen überlebensfähig. Und die Konklusion daraus ist, na, dann muss ich mich permanent anpassen, ja? Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus.
Das ist nochmal eine schöne Brücke eigentlich zu deinem Buch. Und da habe ich auch nochmal das Zitat mitgebracht, das du zu Beginn drin stehen hast. Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusehen, sondern auf die Zukunft vorbereitet zu sein, von Perikles. Mhm. Ich finde das ganz interessant, also nicht nur das Zitat selbst, sondern auch, warum du das gewählt hast. Vielleicht magst du mal erklären, warum dir das zu Beginn so wichtig war und was das für dein Buch bedeutet.
Naja, wenn man über die Zukunft nachdenkt, dann gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, sich darauf einzustellen. Man kann die Zukunft vorhersehen. Ich sage einmal, alles Gute. Wer hat 2019 die Corona-Pandemie in seinen Businessplänen eingepreist gehabt? Schwierig. Ja?
ChatGPT, iPhone, konnte keiner sehen.
Wirtschaftskrise, na, ja. Nichts. Ja? Also alle Vorhersagen, ja, kann man im Großen, ja, natürlich kann ich gewisse Sachen antizipieren, ja, aber im Großen ist es fast nicht möglich. Ich kann die Zukunft gestalten. Das geht natürlich in meinem Circle of Control, aber also dort, wo ich meinen hundertprozentigen Einfluss habe, aber in meinem Circle of Influence oder Circle of Concern, also all das, was mich trifft, aber ich nicht beeinflussen kann, kann ich auch die Zukunft nicht gestalten. Ich kann gerne einen Brief an den Sam Altman schreiben und sagen, lieber Sam, drück ein bisschen auf die Bremse, ja, es geht uns gerade zu schnell. Ja. Glaube ich, wird ungelesen verhallt. Ja, also geht auch nicht, nur bedingt. Wie groß ist mein Circle of Control? Das ist bei einem Wladimir Putin was anderes als bei dir und bei mir. Bleibt eigentlich nur mehr die Möglichkeit, sich darauf auf das Unbekannte einzustellen. Aufs Bekannte, das kennen wir eh, da kann man sich gut einstellen drauf, aber dann haben wir es ja eh schon antizipiert. Aber was ist mit dem Zeug, das ums Eck kommt, von dem wir nicht wissen, was es ist? Und wie sind wir dann als Organisation aufgestellt, um trotzdem reaktionsfähig zu bleiben und Optionen in den Handlungen zu haben? Und das läuft eben dem Geist der, ich sag, 80er, 90er, Nuller Jahre entgegen, nämlich dem Effizienzgedanken, dem Trainieren auf einen Use Case sozusagen, auf ein Business Model hin, auf ein Umfeld hin. Weil das Umfeld sich permanent ändert. Ja, das ist wie der Marathonläufer, den wir in Mixed Martial Arts schicken. Ja, der wird nicht lange überleben. Es ist CrossFit angesagt und nicht nur Marathon trainieren. Dieser Effizienzgedanke ist aber sehr verankert in Organisationen, insbesondere im Management, weil die erfolgreichen Manager mit dem Gedanken sehr erfolgreich auch geworden sind und nach oben geströmt sind. So, und jetzt brauchen wir ein bisschen was anderes. Ja. Jetzt brauchen wir, den brauchen wir weiterhin, der geht nicht weg. Es gibt genug, dass man mit Effizienz heben kann, aber nicht nur.
Wir brauchen beides.
Ja.
Wir müssen einerseits die Dinge, die noch funktionieren, weitermachen und gleichzeitig schon schauen, was die neue Welt erfordert, sozusagen.
Genau. Und das Neue, das daherkommt, auf das so reagieren zu können, dass wir damit besser werden. Weil wenn permanent was Neues reinkommt, und ich meine, es gibt so viele Innovationen im Umfeld, dass mit jeder neuen Innovation sind ja nur noch neuere Innovationen möglich, ja. Und das beschleunigt sich ja noch permanent. Also wenn draußen dauernd irgendwas passiert, was uns betrifft in unserem Einflussgebiet, ja, dann muss ich mich dauernd darauf einstellen, aber ich kann es kaum antizipieren und besser bin ich nicht nur effizient aufgestellt, sondern halt so aufgestellt, dass ich tatsächlich Optionen ziehen kann, um mit den Veränderungen positiv umzugehen. Ja.
Und das wünschen sich ja alle Unternehmen. Und gleichzeitig fällt es auch allen sehr, sehr schwer. Die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt zu, die Krisen nehmen nicht mehr ab, eine Krise führt zur nächsten Krise parallel. Was rätst du den Unternehmen, wenn du mit ihnen sprichst? Was gibst du ihnen mit, auch über deine Vorträge, was sie jetzt tun können?
Naja, der wichtigste Aspekt ist einmal überhaupt zu erkennen, wo der Unterschied liegt. Ja, wir kommen aus einer sehr kompliziert gedachten Welt, aus einer sehr mechanistisch gedachten Welt. Ja, also Zahnräder, die ineinander greifen, sind kompliziert. Die muss man zwar analysieren, aber dieses, also eine Schweizer Uhr, eine Armbanduhr-Analoge, ist halt zu 100% determiniert, zeigt die Uhrzeit an, kann sonst halt nicht viel. Ja. Und demgegenüber steht ein komplexes Verständnis von Organisationen, und Organisationen sind nun mal komplex, und auch wenn wir kompliziert und komplex oft einmal Synonyme verwenden, sind es zwei komplett unterschiedliche Standpunkte und Systeme. Ja. Komplex heißt, ich kann es nicht nach vorne antizipieren, ich habe keine Cause-and-Effect-Ketten, die ich nach vorne berechnen kann. Es ist nicht beliebig, es macht uns auch nicht hilflos, aber Analyse hilft mir in dem Fall nicht. Ja. Es gibt zu viele Möglichkeiten, wie sich das System entwickeln könnte, als dass ich das berechnen kann. Ja. Regeln, noch mehr Regeln, helfen mir in dem Fall nicht. Noch feiner steuern hilft mir in dem Fall nicht. Das sind aber alles Methoden, noch mehr KPIs draufschmeißen, hilft mir in dem Fall nicht. Das sind aber alles Methoden, die wir gelernt haben im Management und die wir aus der Vergangenheit mitnehmen, die aber in einem komplexen Kontext ein schlechtes, wenn nicht sogar chaotisches Ergebnis produzieren. Jeder, der schon mal einen Prozess automatisiert hat und den aufgedreht hat, den Prozess, und dann 80% Exceptions erzeugt hat, ja, hat eine Methodik der komplizierten Welt, nämlich Prozesse, Automatisierungen, ja, auf ein komplexes Problem draufgeschmissen. Und was erzeugt er? Chaos. Das kannst du dann zusammenräumen, die 80% hinterher. Ja. Und Komplexität erfordert eine andere Herangehensweise, und das ist nicht Analyse, ja, sondern das ist Ausprobieren, hinzuschauen und darauf zu reagieren, wie das System sich aufgrund der kleinen Veränderung, die man vornimmt über Experimente, darauf reagiert. Und nicht boil the ocean und das System zu analysieren, bringt in dem Fall nichts.
Und also es geht ja um Anpassungsfähigkeit, ja.
Ja, und hinterher die Anpassungsfähigkeit in Organisationen zu haben, also die Change-Fähigkeit, aber in einer komplexen Domäne, nicht in einer komplizierten. Und viele Change-Methoden aus der Vergangenheit, wie John Cotter, 8 Phasen des Changes etc., sind für komplizierte Probleme gedacht. Ist gut, alles okay. Aber in der Phase 3 von John Cotter kommt Zielbild. So, was für ein Zielbild schreibe ich für in 2 Jahren oder in 1 Jahr zum Thema künstliche Intelligenz hin? Wird nicht sehr detailliert sein, ja? Aber alte, herkömmliche Herangehensweise ist, ich mache ein Zielbild und erstelle einen Transformationsplan, wie ich aus dem Ist in dieses Ziel komme. Komplexität erfordert etwas anderes. Das Ist-Bild erfassen, aber wirklich, nämlich nicht nur aus einer Perspektive, aus einer Top-Management-Perspektive, sondern übergreifend über alle, die davon betroffen sind. Und das werden unterschiedliche Bilder sein, die da generiert werden. Und aus diesem Ist-Verständnis heraus in eine Zielrichtung zu gehen, was etwas anderes ist, als ein Zielbild zu erreichen. Das Zielbild für einen gesunden Menschen, wenn ich den Fehler mache, ich gehe zu meinem Internisten und der zeigt mir das Zielbild von einem 25-jährigen Fitnesstrainer, dann habe ich ein Zielbild. Es frustriert mich nur, komm nie dorthin, bin 55, habe Hüftarthrose, Übergewicht und Bluthochdruck. Ne? Komme ich nicht hin.
Ja.
Zielbild frustriert, komme ich nicht hin. Aber wenn ich sage, okay, ich gehe in eine Richtung, ich fange mal an zu trainieren, ja, vielleicht nur 5 Minuten am Tag und nach 3 Wochen werden es 10 Minuten. Dann können Dinge in Bewegung kommen. Weil 5 Minuten vielleicht für mich am Anfang nur die einzige Möglichkeit sind und nicht 1 Stunde Crossfit. Ja?
Mhm.
Das ist der Unterschied. Und das angewandt auf Organisationen.
Das finde ich sehr spannend. Und lass uns auch nochmal über die Begrifflichkeit Antifragilität sprechen. Also viele reden ja darüber, wir müssen jetzt resistent werden oder wir müssen resilient werden, vor allen Dingen ja auch. Aber du sagst, das geht ja nicht weit genug. Ja, wir müssen ja nicht nur schauen, dass wir da irgendwie durchkommen, sondern wir wollen ja erfolgreich werden. Wir wollen uns ja eigentlich verbessern. Ne?
Der Begriff Antifragilität wurde vom Herrn Nassim Taleb 2012 in seinem gleichnamigen Buch in die Welt gestoßen. Und der Nassim Taleb hat einen Begriff gesucht, der dem Begriff fragil tatsächlich gegenübersteht. Ja, aus dem Bauch heraus würde man sagen, das ist robust. Mhm. Also fragil ist ein System, das unter einer Störung leidet oder komplett kaputt geht. Robust ist etwas, das unter einer Störung gar nicht reagiert, wie ein Stein, auf den der Regen drauf fällt. Ja? Resilient ist ein System, das in der Leistungsfähigkeit zurückgeht, aber dann sich wieder einpendelt und die Krise überlebt. Gerade mal so. Ja, wir haben es überlebt. Gratuliere. Aber das, was wir wollen, ist ja, wir wollen besser werden mit den Störungen. Wir wollen die Volatilität unseres Umfeldes so nutzen, dass wir davon profitieren. Das heißt, wenn ein System so aufgestellt ist, dass es von einer Störung profitiert und besser wird, dann ist es genau das Gegenteil von fragil, wo das System schlechter wird. Und jetzt könnte man sagen, ja, wir brauchen antifragile Organisationen. Der Begriff ist auch in meinem Buch als Untertitel irreführend. Im Buch löse ich das auf. Es gibt keine antifragilen Organisationen. Man kann den Zustand nicht absolut herstellen. Das geht nicht. Antifragil, fragil, robust und resilient sind ja Eigenschaften von Reaktionen auf eine Störung und nicht das System oder die Organisation selbst. Wenn der Wind durchs Weizenfeld fährt und der Weizen biegt sich wieder zurück, dann reagiert er resilient. Wenn wir den Wind für Jahre lang aufdrehen und der Weizen diesen Einfluss dieser Störung ausgesetzt wird, dann wird er sich evolutionär weiterentwickeln. Die stärkeren Halme werden überleben und die schwächeren Halme werden aussortiert. Dann hat er antifragil reagiert. Wenn der Tornado für eine halbe Stunde über das Weizenfeld fährt, dann wird das Weizenfeld kaputt sein. Dann hat es fragil reagiert. Das heißt, es ist eine Eigenschaft der Störung und des Systems selbst und der Reaktion im Wesentlichen auf die Störung, aber nicht das System. Das heißt, antifragile Organisation gibt es in dem Sinn nicht. Es ist eine Verkürzung dahingehend, dass wir sagen, wir brauchen Organisationen, die so viel Eigenschaften und Komplexität aufgebaut haben, dass sie auf beliebige Störungen oder auf viele Störungen Optionalität entwickelt haben und Möglichkeiten, wie sie darauf reagieren, um eben in Summe zu überleben. Den Begriff bezeichnet der Dave Snowden, der zweite, auf den ich sehr viel aufbaue, als Perdurability. Da gibt's kein Pendant dazu im Deutschen. Ja, aber den verwendet er mehr oder weniger in dem Vorwort zu meinem Buch, glaube ich, das erste Mal. Ja.
Und sind dir zuletzt Organisationen begegnet, wo du sagst, genau so, das ist so der Weg, von dem ich spreche, die Richtung, von der ich spreche, also so Good Cases, ich will ja gar nicht von Best Cases sprechen, aber gibt es gute Beispiele?
Ich würde nicht sagen Organisationen per se, sondern innerhalb von Organisationen Beispiele, die halt irgendwie darauf hinweisen könnten, dass es sowas tatsächlich gibt. Also wenn zum Beispiel Google wird es mir verzeihen und Amazon hoffentlich auch. Wenn Amazon für intern eine Cloud-Technologie entwickelt, ja, und dann draufkommt, das ist cool, die könnten auch extern am Markt verkaufen, ja, dann ist das natürlich ein Move, der Antifragilität irgendwo in den Raum stellt. Ja. Organisationen, die sich komplett neu erfinden, sind natürlich in der Transformation. Solche Beispiele gibt es immer wieder. Ja. Brauchen wir nur über Netflix reden.
Mit Netflix, der Videothek früher.
Genau. Ja. Aber ich schaue das eher aus einer Organisationsentwicklungsperspektive an und eben überlegt, was könnten, und das ist keine Checkliste, das ist keine Liste, die taxativ ist, das ist keine Liste mit Garantie auf Erfolg oder sonst was, das sind Anregungen für Menschen, das in ihren eigenen Kontext zu stellen. Und solche Eigenschaften oder Hypothesen sind aus meiner Perspektive, wenn du eine dezentralisierte Entscheidungsfindung hast, dann bist du schneller und du hast natürlich die Leute bei der Entscheidung, die sie am besten auskennen. Die Downside ist, es erhöht deine Komplexität in der Organisation. Wenn du diversifiziert bist, ja, hast du natürlich mehr Handlungsspektrum, um auf Dinge reagieren zu können. Die Downside ist, du erhöhst die Komplexität in deiner Organisation. Und so gibt es einige Eigenschaften, ja, und Sachen, die man tun kann, wie zum Beispiel permanentes Chaos, also nicht permanent, aber punktuelles Chaos zu induzieren. Das ist wie eine Impfung, ja, Immunisierung der Organisation. Wenn ich Chaos geübt habe im Kleinen, na, dann kann ich mit dem Chaos im Großen auch leichter umgehen. Mhm. Die Downside ist natürlich, du erhöhst die Komplexität in der Organisation. Wenn du Redundanzen einbaust, erhöhst du die Komplexität. Aber das und da läuft es eben gegen den Strom der Effizienzschule, ja, weil du musst die Komplexität in der Organisation erhöhen, um in der Zukunft überleben zu können.
Und gleichzeitig sehen wir, dass viele Unternehmen versuchen, die Komplexität zu reduzieren. Einer soll wieder das Sagen haben, alle sollen wieder in die Büros kommen, damit sie wieder Command- und Control-mäßig arbeiten wie vor 10 Jahren, das ist ja so die Illusion, ja, dass das noch funktioniert, die Rezepte der alten Welt, obwohl wir ja sehen, die Komplexität da draußen hat sich auch enorm erhöht. Also können wir eigentlich gar nicht so weitermachen wie früher.
Nein, das ist die rückwärtsgerichtete Steuerungsillusion und Managementromantik von Managern, die eben in dieser Zeit mit diesen Methoden groß geworden sind. Ja, aber es ist rückwärtsgerichtet. Und die Welt dreht sich nie auf einen Punkt zurück, wo sie schon mal war, sondern immer irgendwo anders hin. Ja? Wenn heute Menschen sagen, Agilität ist tot, sage ich, Agilität ist nicht tot, der Beratungsmarkt und Trainingsmarkt bei Agilität ist tot. Mach einmal heute ein IT-Projekt und erkläre jemandem Jungen, dass er Wasserfallvorgehen machen soll. Ja? Alles Gute. Ja? Also die Welt kommt nie zurück zu dem Punkt, wo sie mal war. Ja? Verhalten wie dieses ist rückwärtsgerichtet und romantisch in meiner Welt. Ja. Es sind Leute, die glauben, dass wir nur immer Tic-Tac-Toe spielen auf 3x3 Feldern und dabei sind wir schon lang bei Go. Es wäre angebracht, dass die zumindest einmal 4 gewinnt lernen. Ja.
Genau, und diese Antifragilität, die wir hoffentlich in den Unternehmen, in den Teams immer mehr kultivieren können, was macht dir denn Hoffnung, dass wir da hinkommen? Weil wir stehen ja alle gerade sehr unter Druck und sind sehr im Stress und im Krisenmodus und wir wünschen uns den Optimismus. Aber was spendet dir Zuversicht?
Naja, Zuversicht spendet mir auf der einen Seite, dass genau Druck natürlich auch immer ein Milieu an Innovation erzeugt und an Bereitschaft, sich einmal wieder was Neues anzuschauen. Das ist das eine. Das andere ist, dass alles, also wie gehe ich in komplexen Domänen mit Organisationsentwicklung oder mit Change um oder auch persönlich, das ist kein Hexenwerk. Das ist kein Voodoo-Zauber. Man muss nicht einmal was Großartiges lernen. Es geht eher darum, etwas wiederzuentdecken, das wir eigentlich verschüttet haben in Organisationen. In privaten Umfeldern gehen wir mit Komplexität jeden Tag um. Das ist eigentlich unser natürlicher Zustand. Ja, jeder, der Kinder hat, ja, weiß, dass das Leben nicht berechenbar ist. Ja. Jeder, der größere oder kleinere Familie hat. Wenn man sie nicht gerade auf die Alm irgendwo zurückzieht für 10 Jahre, ja, und selbst da ist das Wetter komplex und unberechenbar, weiß, dass er in einer komplexen Welt lebt und spürt das ja auch und geht damit um. In Organisationen ist es uns abgewöhnt worden, ja, weil dort vieles auf Effizienz getrimmt worden ist. Und sag mir bitte jetzt, was ich nach A tun muss, was ist B, was ist C, da wollen wir Klarheit. Ja. Ich sag, die einzige Klarheit, die es gibt, ist, dass es nicht klar ist, wie es weitergeht. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir hilflos sind. Das heißt, wieder ausprobieren, lernen, dranbleiben, kleine Iterationen machen, keine großen Wetten. Ja. Das ist etwas, was wir im Privaten durchaus können. Ja. Jeden Tag. Aber im Privaten fragen wir auch nicht, haben wir die 50er-Feier vom Onkel Ferdi, ja, effizient organisiert? Na, da haben wir es organisiert.
Wir fragen den Onkel, wie er es fand.
Genau, ja, und der Onkel ist sagen, war super, ja, die Band hätte vielleicht ein bisschen länger spielen können, ja. Aber that's it, ja. Und das wieder in die Organisation reinzubringen und vielleicht aus einem Familienkontext oder aus einem privaten Kontext skaliert möglich zu machen, um das geht's. Kein also Hexenwerk.
Müssen wir mehr hin zu Prinzipien, statt zu alten Regelwerken?
Mhm. In der komplizierten Welt sind Regeln super, da kann ich sagen, bis 100.000 Euro darfst du entscheiden, ja, über 100.000 Euro, alles klar, ja, ziemlich einfach. In der komplexen Welt kann sich die Welt auf so viele Arten entwickeln, dass ich gar nicht so viele Regeln entwickeln kann, um sie überhaupt einschränkbar und beherrschbar zu machen. Das wäre Bullshit, ne? Da sind wir bei dem Beispiel Prozess automatisieren, 80% Exceptions, ja. Da geht es eher darum, Prinzipien, Heuristiken zu etablieren, die dienlich sein können, ja, und auch die muss man laufend hinterfragen, als jetzt genaue Handlungsanweisungen zu geben.
Ja.
Vielleicht ein bisschen ein martialisches Beispiel aus dem, oder martialisch, die Marines haben drei Heuristiken besetzt, den höchsten Punkt. Bleib in Bewegung und bleib in Kontakt mit deinen Kameraden, ja. Aber die haben jetzt nicht eine Anweisung, wie sie ihr Gewehr heben müssen, wenn der Kombattant 50 Meter oder 100 Meter oder 200 Meter oder 300 Meter entfernt ist. Ja.
Ja. Ja. Was bedeutet das konkret für Führungskräfte jetzt? Das bringt ja vielleicht auch eine neue Art des Führens mit sich. Es geht ja nicht mehr darum, Dinge anzuweisen und zu überwachen.
Richtig, ja. Es geht eher vom Verwalter zu Gestalter zu werden. Der erste Punkt ist einmal, das mutige Eingeständnis irgendwann einmal auszusprechen, dass man vielleicht in einer Situation drinnen steckt, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Ja? Und nicht in den Reflex zu verfallen, ja, dann muss ich halt jetzt was entscheiden, sondern zu sagen, ich weiß es nicht. Die Griechen nennen den Zustand Aporie, das bewusste Nichtwissen. Ja? Das zuzulassen und sich das einzugestehen. Ja?
Und das noch zuzugeben im Unternehmen.
Mhm.
Das wäre ja was, ein Skandal.
Ja, ist aber notwendig. Weil wenn ich jetzt irgendwas entscheide, mache ich es nur schlechter.
Ja.
Also es kann gar nicht besser werden. Ja? Ich kann es nur schlechter machen. Aber dann zu sagen, ich weiß es nicht, lasst es uns ausprobieren und dann so von einem Entscheider zu einem Gestalter von Entscheidungen zu kommen. Wie schaffe ich ein Umfeld, eine Organisation, die allen eine Sensorik zuschreibt, ja? Und wo eine Entscheidung vielleicht auf Basis der besten, ja, Meinungen oder der diversesten Meinungen, was auch immer, ja, möglich ist. Wie schaffe ich das? Vielleicht nicht bei dem nächsten Widerstand, auf den man stößt, ja, den Widerstand mit Überzeugungskraft, kommunikativer, rhetorischer, Storytelling, whatever Sache begegnen zu wollen, um die Leute über den Tisch zu ziehen, sondern zu sagen, der Widerstand ist eine Diagnostik für mich, der hilft mir dabei festzustellen, wo das System gerade steht.
Mhm.
Ja? Also Dinge gestalten, zuzulassen, Erfolg möglich zu machen und Lernfähigkeit herzustellen, das ist es. Aber dieses eben rückwärts gekehrte romantische Bild des Helden im Management, ich meine, das haben wir eh schon seit agil schon diskutiert, ja.
Der mit dem Wissensvorsprung, ne?
Ja, das genau, der mit dem Wissensvorsprung, der mit dem höheren Gehalt, deswegen ist er intelligenter, weiß mehr, kann mehr. Nein, das gehört weg.
Ja.
Das gehört definitiv weg, ja. Also das ist ein Nicht-Erfolgsrezept.
Es wurde ja auch mal so vor 10 Jahren über demokratische Organisation diskutiert. Also brauchen wir überhaupt noch die Hierarchie? Das ist jetzt nicht mehr so oft zu hören. Das ist jetzt wieder sehr hierarchisch alles. Ich meine, es braucht wahrscheinlich auch irgendeine Ordnung. Die Frage ist nur, wie die reglementiert ist. Also wer entscheidet was? Das ist ja die Frage, die nach wie vor im Raum steht. Die Frage ist nur, ob derjenige das entscheiden soll, der einfach mehr Geld verdient, ne? Oder ob derjenige entscheidet, der vielleicht am meisten Ahnung von der Sache hat.
Ich meine, es gibt ja verschiedenste organisationale Blueprints, nicht? Von Zellen über Kreise, über was auch immer, ja, und die Hierarchie. Und gerade jetzt wird wenig über Hierarchie wieder gesprochen. Und Hierarchie ist etwas, was ich oft einmal natürlich in Systemen, in Organisationen, auch in der Natur einstellt. Ne? Ein Baum ist ein hierarchisches Konstrukt. Ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Dicker Stamm, dünnere Äste, Zweige, Blätter.
Ja? Ameisen, Bienen, ne? Das sind ja so die Beispiele.
Hat alles irgendwo einen Sinn vielleicht. Ja, wir dürfen nur nicht vielleicht zu sehr das eine gleich aufs andere drüber stülpen. Aber so eine Hierarchie hat ja auch oft einen Sinn. Es gibt halt Leute, die denken mehr in die Zukunft und es gibt Leute, die sind mehr im Operativen drinnen. Hierarchie unterbindet all dieses Denken nicht. Ich brauche kein exotisches neues Organisationsmodell und nur dann wird's gut. Ja. Die Ausrede braucht man sie nicht geben.
Ja.
Ja. Das halte ich für nicht notwendig. Ja. Ich kann auch in einer Hierarchie sagen, als Chef, ja, also Hierarch, darunter andere, hey, wie machen wir das jetzt? Ihr seid alle eingeladen, bei der Entscheidung mitzuwirken. Wir haben das in der A1 einmal gemacht, wie IT-Director war, ja. Wir haben die Leute eingeladen, das waren ungefähr 100 Leute, das war Teil meines Verantwortungsbereichs, da haben wir eingeladen, die Teamstruktur selbst zu generieren. Und wir haben dann gesagt, ihr dürft euch aussuchen, wo ihr arbeiten wollt, in was für ein Team, Self-Selection.
Ja? Und?
Ist da die beste Teamstruktur rausgekommen? Weiß ich nicht. Was wäre auch die beste? Es ist auf jeden Fall die rausgekommen, wo am meisten Leute dahinter gestanden sind, mit der meisten Energie. Ja. Und das Feedback war, ich freue mich auf den Job im neuen Setup, 9,3 von 10 möglichen Punkten in einem heiß umkämpften Arbeitsumfeld, wo nur Leute nicht nachbesetzt werden und Budgets gestrichen werden. Ja, ja, weil da kommt Energie von unten.
Ja. Und das ist ja das, was wir eigentlich auch alle können und wollen, wirksam sein, uns ausprobieren und Dinge bewegen. Nur wir haben es irgendwie jahrzehntelang an vielen Stellen nicht gemacht und müssen es jetzt vielleicht auch neu lernen, also in diesem Kontext zumindest.
Ja, wir müssen es wieder lernen. Es ist, glaube ich, das natürlichere Vorgehen. Es nimmt Druck aus Organisationen. Ich habe gerade vor kurzem, vor ein, zwei Wochen drüber nachgedacht, woher kommt der Druck, warum brauchen wir so extrem reife, reflektierte Führungskräfte? Also du musst ja quasi eine Mischung aus Mahatma Gandhi, Albert Einstein und Steve Jobs sein, ja, um in einer Organisation heute überlebensfähig zu sein. Ja.
Ja.
Das ist doch Bullshit. Ja. Der Druck kommt dadurch unter anderem dadurch zustande, meiner Hypothese nach. Ich bin in einer Managementposition. Von oben kriege ich, wann wird das fertig? Ja. Im Bauch spüre ich aber, das kann ich eigentlich nicht sagen. Es ist nämlich komplex. Ich sage nicht, es ist komplex, aber ich kann keine fixe Zusage geben. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, bin unter Druck, muss ein Commitment abgeben. Mhm. Ja. Das Gleiche kriege ich von unten, ja, von den Mitarbeitenden, die sagen, ach, ich brauche mehr Orientierung, ich brauche mehr Klarheit, du musst mir schon sagen, wie wir da und so. Ja. Und ich denke mir, ich kann da keine Orientierung und keine Klarheit geben, ich weiß es selber nicht. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Ja. Ich bin nicht schlauer wie du, aber frag mich nicht, was als nächstes kommt, wenn ich es nicht weiß. Ja. Und da ist man wieder unter Druck. Also man hat komplexe Situationen und muss wieder irgendein Meilenstein committen oder irgendein Inhalt. Und die Perversität ist, wir spielen dieses Spiel dann noch vice versa genauso. Weil ich gehe dann nach oben zu meinem Chef und sage, ich brauche mehr Klarheit. Und nach unten verlange ich Pläne. Die ganze Organisation steckt oft einmal in einer komplexen Domäne drinnen und kann nicht sagen, was passiert, setzt sich aber selbst unter Druck, Commitments abzugeben. Ja? Und das macht ein flaues Gefühl im Magen. Wie viel einfacher wäre diese Welt, ja, wenn wir der Komplexität Tribut zollen würden und sagen würden, ich weiß es jetzt nicht. Wir schauen es uns jetzt einen Monat lang an. Ja? Wir machen 3-4 Experimente, um das echte Experimente, keine POCs, wo man was bestätigen, was eh schon jeder weiß, sondern echte Experimente lernen damit. Ja, vielleicht Hypothese geht auf, Hypothese geht nicht auf. Und dann wissen wir vielleicht mehr und dann können wir mehr dazu sagen. Ja? Das nimmt Druck raus, individuellen Druck, organisationalen Druck, entspannt. Ja? Alles cool.
Ja.
Und es ist viel näher an der Realität dran, als irgendeine Pseudo-Steuerungsillusion, Planungsdruck, Milieugeschichte.
Ja? Ja. Hier geht's im Podcast ja auch um die Zukunft der Arbeit. Wie blickst du so in die Zukunft der Arbeitswelt? Viele glauben ja, dass wir durch die künstliche Intelligenz weniger arbeiten werden. Es werden auf jeden Fall ja viele Jobs wegfallen. Es werden auch neue entstehen. Was hast du so im Kopf, wenn du so an die Zukunft der Arbeit denkst?
Naja, da sind wir genau beim Prognosethema, ne? Anderer Physiker Niels Bohr hat gesagt, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Ja. Und beim KI-Thema eine Prognose abzugeben, ist ja, wo keiner weiß, was als nächstes ums Eck kommt. Aber was man sagen kann, ist, es wird anders. Ne? Wir erleben das ja gerade im letzten halben Jahr massiv, was KI für Möglichkeiten entwickelt hat in Themengebieten, wo man es jetzt vielleicht gar nicht so gesehen hätte. Ne? Und die Impacts sind ja schon bereits da. Es werden weniger Juniors eingestellt im IT-Umfeld, im Beratungsumfeld, im Marketing, Leute tatsächlich abgebaut in diesen Umfeldern. Also das wird einen Impact haben. Ja? Wenn man sich anschaut, wie viele Leute vor 120 Jahren in der Landwirtschaft gearbeitet haben und wie viele es heute sind, dann kriegt man Gefühl dafür, glaube ich, wo Jobs wegfallen könnten. Umgekehrt wird man vor 120 Jahren, wenn man jemandem gesagt hätte, du wirst jetzt Podcast-Host oder whatever, er hätte gesagt, was ist ein Podcast? Ja? Also es entstehen neue Jobs, die wir noch gar nicht sehen. Ja? Also in Summe muss es sich ja auch für die Welt ausgehen, weil wenn die Leute kein Geld verdienen, können sie es nicht ausgeben, dann geht die ganze Wirtschaft krachen. Ja? Brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja? Das glaube ich nicht, dass passieren wird. Aber es wird anders. Es wird andere Jobs geben und es werden Jobs wegfallen. Was ich nur jedem quasi ans Herz legen kann, ist nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Weil das bringt am allerwenigsten. Ja,
ja, da sieht man auch nicht viel.
Nein. Sieht man relativ wenig. Ja.
Ja.
Also dranbleiben bei dem Thema und aus persönlicher Erfahrung. Ich habe mir vor vier, fünf Monaten habe ich mir gedacht, dieses Ding hängt mich jetzt ab, ja, die KI. Ich habe keinen Dau, was da passiert und es ist alles, dort poppt was auf, da poppt was auf. Man kann ja gar nicht, ja. Was Ängste abbaut, ist auch da das Gleiche, was ich vorher gesagt habe, herumspülen, experimentieren, ja, Dinge ausprobieren, vielleicht mehr als nur nach einem Chili-Rezept zu fragen oder nach weiß ich nicht, was der beste Spionagefilm ist für Freitagabend, ja? Sondern tatsächlich vielleicht einmal Claude aufzumachen, eine kleine Applikation zu entwickeln, in den Coworker-Modus zu gehen oder das Ganze mit OpenAI zu machen, vielleicht privat einmal ein bisschen Geld zu investieren, OpenClaw aufzusetzen und mit ein bisschen Agenten herumspielen. Dieses Auseinandersetzen, ja, in einer praktischen Form, das baut natürlich Ängste ab. Das drüber nachdenken, wie es sein könnte, sind wir genau im Komplexen, bringt gar nichts. Ja? Und
machen. Und
machen. Ja. Der Deming-Management-Papst aus den, ich glaube, 70er, ja, hat gesagt, man muss sich nicht anpassen, man muss aber auch nicht überleben. Ja, man kann es auch positiv konnotieren. Ich meine, wir sind eine Spezies, die ist so ziemlich die anpassungsfähigste Spezies auf dem ganzen Planeten, seitdem es den Homo sapiens seit ungefähr 300.000 Jahren gibt. Ja,
ja.
Das können wir stolz zurückblicken und das ist auch eine Capability, die unser Überleben hoffentlich in der Zukunft sichert. Ja.
Hoffen wir nur, dass es auch möglichst vielen Menschen dann irgendwann zugute kommt, denn wir sehen ja auch nach wie vor die großen Probleme der Menschheit. Das war ja auch das, was berichtet wurde von der Mondmission gerade. Das ist einfach dieser wertvolle Planet, wenn man ihn von oben sieht und wenn man dann näher kommt, dann sieht man, da explodiert was und da wird gerade irgendwie angegriffen und was zerstört. Aber ich denke auch, Optimismus ist alternativlos.
Ja, Optimisten werden halt am ersten enttäuscht, aber es ist alternativlos auf der einen Seite ein realistischer Optimismus und zu wissen, dass das ja nicht, die Menschheit ist durch viele Krisen gegangen, ja, vom 30-jährigen Krieg mit Pestkatastrophen, ja, Pestseuchen etc., zwei Weltkriege, wir sind da, ja. Wir können viel. Und auch wenn wir in Europa auf die restliche Welt schauen und sagen, was machen die Totale und warum geht bei uns nichts weiter? wir sind nicht dümmer, wir können das Gleiche. Ja? Wenn man sich anschaut, im Gegenteil, es gibt 4 Technologien im Quantencomputing. 3 davon kommen nicht nur aus Europa, die kommen sogar aus Österreich.
Ach so,
ja?
Siehst du.
3 von 4. Ja? Also wir sind ja gut, wir sollten nur die politischen Systeme auch dort und da ein bisschen tweaken, dass die Leute, die solche Sachen erfinden, nicht übermorgen dann über einen Teich im Silicon Valley sitzen, wie Peter Steinberger von OpenClaw etc. Ja? Wie schaffen wir diese Rahmenbedingungen, dass die Wertschöpfung auch bei uns bleibt?
Und OpenAI hat ja deswegen auch in München schon ein Office eröffnet, weil man nicht mal mehr darauf wartet, dass die Leute rüberkommen, sondern man kommt schon her. Ne?
Ja, und das ist ja auch schön. Ja.
Aber ich denke auch, wir sollten schauen, gut, dass wir irgendwie Europa stärken. Und das ist ja wiederum jetzt auch die Chance, vielleicht so im Kontext Antifragilität, aus dieser Bedrohung, aus dieser destabilisierten Situation, aus der Abhängigkeit von Amerika rauszukommen und selbst zu einer neuen Positionierung zu finden.
Und die weltweite oder die europäische Vollkasko-Mentalität, ja, die sie auch auf politischer Ebene gegeben hat in der Nachkriegszeit, ne, da mit einem Atomschild, der von Amerika kommt und mit einer Energieversorgung, die von Russland kommt, ja, ist natürlich viel Industrie möglich
und
gewesen.
Und die Autos gehen nach China, genau, so lief das ja.
Die Autos gehen nach China, ja, und dann bauen wir Exportartikel ohne Ende.
Und jetzt sind
ja
alle drei Dinge weg.
Die Zeit ist vorbei.
Ja, ja, genau. Jetzt müssen wir.
Ja, und jetzt, das gilt auf der individuellen Ebene, die Vollkasko-Mentalität vielleicht eine Spur weg hinter sich zu lassen. Und das gilt auf der politischen Ebene genauso. Ja?
Ja.
Also es ist Zeit, dass wir unseren Arsch in die Höhe bekommen.
Was willst du noch lernen, was du noch nicht kannst?
Was ich noch lernen würde, gerne, Klavier.
Klavier.
Ja. Also hinter Instrument wäre geil.
Mhm.
Gitarre oder Klavier oder irgendwas, wo man ja, das wäre das keine Chance darauf, ja. Aber das fällt mir ad hoc jetzt so ein, ja.
Ja. Mhm. Und das ist ja auch eine Anstrengung, wenn man ein Instrument lernt, so eine Veränderung. So wie Lernen ja immer erstmal anstrengend ist, aber dann dann merkt man auch, es hat sich gelohnt und insofern schönes Beispiel, finde ich. Thomas, schön, dass du da warst. Allen, die hier zugehört haben, holt euch bitte das Buch. Wir tun es natürlich in die Shownotes, kauft euch das und nehmt mal Kontakt auf mit Thomas. Ihr findet ihn auch bei LinkedIn und als Speaker bist du ja auch unterwegs, also vielleicht ladet ihr ihn mal ein oder geht zu einem seiner Dates. Schön, dass du da warst.
Gabriel, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Finde ich auch. Bis bald. Mach's gut, ne? Ciao.
Tschüss. Baba.